Verehrte liebe Herren Kardinäle, liebe Mitbrüder im Bischofsamt, ich kann zwar nicht um die Hälfte kürzen, aber ein paar kleine Kürzungen möchte ich doch auch versuchen. Ah, das ist ein anderes Blatt, das meine ich. Mit besonderer Freude heiße ich euch, liebe Mitbrüder aus der gemeinsamen deutschen und aus der bayerischen Heimat hier willkommen. Euer Besuch ad limina apostolorum führt euch zu den Gräbern der Apostel, die aber nicht nur von Vergangenheit sprechen, sondern uns vor allem auf den auferstandenen Herrn verweisen, der immer in seiner Kirche gegenwärtig ist, ihr immer vorangeht. Die Gräber sprechen uns davon, dass die Kirche immer an das Zeugnis des Anfangs gebunden, aber zugleich im Sakrament der Apostelnachfolge immer lebendig bleibt, dass der Herr durch den apostolischen Dienst im Präsens zu uns spricht. Damit ist unsere Aufgabe als Nachfolger der Apostel berührt. Wir leben in der Bindung an ihn, der das Alpha und das Omega ist, an den der ist, der war und der kommt. Wir verkünden den Herrn in der lebendigen Gemeinschaft seines Leibes, die von seinem Geist beseelt wird, in der lebendigen Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri und dem Kollegium der Bischöfe. Der Ad Limina-Besuch soll in dieser Gemeinschaft stärken, dazu helfen, dass wir alle immer mehr als treue und kluge Verwalter der vom Herrn uns anvertrauten Güter befunden werden. Damit die Kirche dem Herrn und so sich selber treu bleibt, muss sie immerfort erneuert werden. Aber wie geht das? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst den Willen des Herrn erfragen und klar erkennen, dass alle kirchliche Reform aus dem ernsten Bemühen um tiefere Erkenntnis der Wahrheit des katholischen Glaubens und aus dem beharrlichen Streben nach sittlicher Läuterung und Tugend wächst. Das ist ein Appell, der sich zuallererst an jeden Einzelnen und dann an das ganze Volk Gottes richtet. Die Suche nach Reform kann leicht in einen äußeren Aktivismus abgleiten, wenn wir die Handelnden und alle Handelnden nicht ein echtes geistliches Leben führen und die Beweggründe für unser Tun nicht beständig im Licht des Glaubens prüfen. Dies gilt für alle Glieder der Kirche, für den Papst, für die Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und alle Gläubigen. Der heilige Papst Gregor der Große hält dem Bischof in seiner Regula Pastoralis gewissermaßen einen Spiegel vor. Über der äußeren Beschäftigung schreibt er, vernachlässige der Bischof nicht das innere Leben. Oft meint er wegen seiner hohen Stellung, er sei über alle erhaben. Von außen widerfährt ihm unangemessenes Lob, in seinem Innern aber geht ihm die Wahrheit verloren. Es geht darum, und das ist eine tägliche Aufgabe für jeden Christen, vom eigenen Ich abzusehen und sich selbst dem liebenden und fragenden Blick Jesu auszusetzen. In der Mitte unseres Dienstes steht immer die Begegnung mit dem lebendigen Christus, der unserem Leben die entscheidende Richtung gibt. In ihm blickt uns die Liebe Gottes an, die sich durch unseren priesterlichen und bischöflichen Dienst dem Menschen in den verschiedensten Situationen mitteilt, dem Gesunden wie dem Kranken, dem Leidenden wie dem schuldig gewordenen Menschen. Gott schenkt uns seine verzeihende, heilende und heiligende Liebe. Immer wieder kommt er neu auf uns zu durch Menschen, in denen er durchscheint, durch sein Wort in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie. In der Liturgie der Kirche, in ihrem Beten, in der lebendigen Gemeinschaft der Gläubigen, erfahren wir die Liebe Gottes, nehmen wir ihn wahr und lernen so auch, seine Gemeinschaft in unserem Alltag zu erkennen. Natürlich muss in der Kirche auch institutionell und strukturell geplant werden. Kirchliche Institutionen, Pastoralpläne, andere rechtliche Strukturierungen sind bis zu einem gewissen Grad schlichtweg notwendig. Aber gelegentlich könnten sie als das Wesentliche erscheinen und so den Blick auf das wirklich Wesentliche verstellen. Sie werden jedoch nur dann in ihrer eigentlichen Bedeutung gerecht, wenn sie am Maßstab der Glaubenswahrheit gemessen und danach ausgerichtet werden. Letztlich muss und wird es der Glaube selbst sein, der in seiner ganzen Klarheit und Schönheit den Rhythmus der Reform vorgibt, die wesentlich ist und die wir brauchen. Angesichts der augenblicklich abnehmenden Zahl der Priester, wie leider auch der sonntäglichen Gottesdienstbesucher, tauchen da und dort Modelle der Um- und Neustrukturierung der Seelsorge auf, bei denen das Bild des Pfarrers, das heißt des Priesters, der als Mann Gottes und der Kirche eine Pfarrgemeinde leitet, zu verschwimmen droht. Ich bin ganz sicher, dass ihr, verehrte und liebe Mitbrüder, nur solchen strukturellen Reformen eure Zustimmung gebt, die voll und ganz mit der Lehre der Kirche über das Priestertum und den rechtlichen Normen im Einklang stehen und bei deren Umsetzung die Anziehungskraft des Priesterberufs nicht gemindert wird. Wenn manchmal gesagt wird, die Laien könnten sich in der Kirche nicht genug einbringen, so liegt eine verengende Fixierung auf die Mitarbeit in kirchlichen Leitungsgremien, auf hauptamtliche Stellen, in kirchlich finanzierten Strukturen oder auf die Ausübung bestimmter liturgischer Funktionen zugrunde. Auch diese Bereiche haben selbstverständlich ihre Bedeutung, aber darüber darf man nicht das weite und offene Feld des dringend notwendigen Laienapostolats und seine vielfältigen Aufgaben vergessen. Die Verkündigung der Frohbotschaft an Millionen von Mitbürgern, die Christus und seine Kirche noch nicht kennen. Die Katechese für Kinder und Erwachsene in unseren Pfarrgemeinden. Die karitativen Dienste, die Mitarbeit sowie das gesellschaftliche Engagement für einen umfassenden Schutz des menschlichen Lebens, für die soziale Gerechtigkeit und in christlichen Kulturinitiativen. An Aufgaben für engagierte katholische Laien fehlt es für wahr nicht. Aber vielleicht mangelt uns heute manchmal der missionarische Geist, die Kreativität und der Mut, um auch neue Pfade zu beschreiten. In der Ansprache an die erste Gruppe der deutschen Bischöfe habe ich bereits kurz die vielfältigen liturgischen Dienste der Laien angesprochen, die heute in der Kirche möglich sind, die des außerordentlichen Kommunionsspenders, des Lektors, des Leiters von Wortgottesdiensten. Dazu möchte ich jetzt nicht noch einmal Stellung nehmen. Wichtig ist, dass diese Aufgaben nicht aus einem Anspruchsdenken, sondern aus dem Geist des Dienens heraus wahrgenommen werden. Der Gottesdienst ruft uns alle in den Dienst vor Gott, für Gott und für die Menschen hinein, indem wir nicht uns selber darstellen, sondern in Demut vor Gott stehen und uns für sein Licht durchlässig machen wollen. In dieser Ansprache möchte ich noch ganz kurz vier weitere Punkte berühren, die mir am Herzen liegen. Der erste ist die Glaubensverkündigung an die jungen Menschen unserer Zeit. Die Jugend von heute lebt in einer säkularisierten, ganz aufs Materielle ausgerichteten Kultur. Sie erlebt im Alltag, in den Medien, im Beruf, in der Freizeit, meist eine Kultur, in der Gott nicht vorkommt. Und doch wartet sie auf Gott. Die Weltjugendtage zeigen es uns, wie viel wartende Bereitschaft für Gott und für das Evangelium in den jungen Menschen unserer Zeit da ist. Unsere Antwort auf diese Erwartung muss vielschichtig sein. Die Weltjugendtage setzen voraus, dass junge Menschen in ihren Lebensräumen, besonders in der Pfarrei, die Begegnung mit dem Glauben empfangen können. Und da ist zum Beispiel der Dienst der Ministranten wichtig, der Kinder und junge Menschen in Berührung mit dem Altar, mit dem Wort Gottes, mit dem Innenleben der Kirche bringt. Es war schön, bei der Ministrantenwallfahrt so viele junge Menschen aus Deutschland freudig im Glauben versammelt zu finden. Setz bitte dieses Mühen fort und sorg dafür, dass die Ministranten in der Kirche wirklich Gott, seinem Wort, dem Sakrament seiner Gegenwart begegnen können und lernen, von daher ihr Leben zu gestalten. Ein wichtiger Weg ist auch die Arbeit mit den Chören, in denen junge Menschen Erziehung zum Schönen, Erziehung zur Gemeinsamkeit, Freude am Mitsein im Gottesdienst und so Bildung zum Glauben hin erfahren können. Nach dem Konzil hat uns der Heilige Geist die Bewegungen geschenkt. Sie können dem Pfarrer oder dem Bischof manchmal etwas eigenwillig erscheinen, aber sie sind Orte des Glaubens, in denen junge und erwachsene Menschen das Lebensmodell des Glaubens als Chance für heute erfahren. Deshalb bitte ich euch, mit viel Liebe auf die Bewegungen zuzugehen. Da und dort müssen sie korrigiert, ins Ganze der Pfarrei oder des Bistums eingefügt werden. Aber die eigene Art ihres Charismas müssen wir achten und froh sein, dass gemeinschaftliche Gestalten des Glaubens entstehen, in denen das Wort Gottes leben wird. Das zweite Thema, das ich wenigstens kurz ansprechen möchte, sind die kirchlichen Hilfswerke. In meiner Enzyklika Deus Caritas ist, habe ich von dem Dienst der Liebe als wesentlichem und unverzichtbarem Ausdruck des Glaubens in der Kirche beschrieben und damit auch das innere Prinzip der Hilfswerke berührt. Die Liebe Christi drängt uns, hat der heilige Paulus gesagt, der gleiche Zwang der Liebe, der ihn nötigte, in alle Welt zu gehen, um das Evangelium zu verkünden, dieser gleiche Zwang der Liebe hat die deutschen Katholiken veranlasst, die Hilfswerke zu gründen, um den in Armut lebenden Menschen zu ihrem Recht auf die Güter der Erde zu verhelfen. Nun ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Hilfswerke in ihren Programmen und Aktionen wirklich diesem inneren Impuls der vom Glauben gedrängten Liebe entsprechen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass sie nicht in politische Abhängigkeiten kommen, sondern einzig ihrer Aufgabe der Gerechtigkeit und der Liebe dienen. Dazu wiederum ist eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bischöfen und Bischofskonferenzen notwendig, die wirklich die Lage vor Ort kennen und dafür zu sorgen vermögen, dass die Gabe der Gläubigen aus dem Gewirr politischer und anderer Interessen herausgehalten und zum Besten der Menschen verwendet wird. Der päpstliche Rat Cor Unum verfügt in diesem Sektor über umfassende Erfahrungen und wird euch gerne in all diesen Fragen beratend zur Seite stehen. Schließlich drittens liegt mir das Thema Ehe und Familie besonders am Herzen. Die Schöpfungsordnung der Ehe, von der uns die Bibel am Ende des Schöpfungsberichts eindrücklich spricht, wird heute, wir wissen es, immer mehr verwischt. So wie der Mensch sich die Welt im Ganzen neu zu montieren versucht und dabei immer spürbarer seine Grundlagen gefährdet, so geht ihm auch der Blick für die Schöpfungsordnung seiner eigenen Existenz zusehends verloren. Er glaubt, sich selber in einer leeren Freiheit beliebig definieren zu können. Die Fundamente, auf denen seine eigene Existenz und die der Gesellschaft stehen, geraten so ins Wanken. Für die jungen Menschen wird es schwer, zu endgültigen Bindungen zu finden. Sie haben Furcht vor der Endgültigkeit, die nicht realisierbar und der Freiheit entgegengesetzt scheint. So wird es auch immer schwerer, Kinder anzunehmen und ihnen jenen dauerhaften Raum des Wachsens und des Reifens zu schenken, der nur die auf der Ehe gründende Familie sein kann. In dieser hier ganz kurz angedeuteten Situation ist es sehr wichtig, jungen Menschen zu helfen, das endgültige Ja zueinander zu finden, das der Freiheit nicht entgegensteht, sondern ihre größte Möglichkeit ist. In der Geduld des lebenslangen Miteinander kommt die Liebe zu ihrer wahren Reife. In diesem Raum lebenslanger Liebe lernen auch die Kinder leben und lieben. So darf ich euch bitten, alles zu tun, damit Ehe und Familie geformt, gefördert und ermutigt werden. Zuerst noch ein ganz kurzes Wort zur Ökumene. All die lobenswerten Initiativen auf dem Weg zur vollen Einheit aller Christen finden im gemeinsamen Gebet und in der Betrachtung der Heiligen Schrift den fruchtbaren Grund, auf dem Gemeinschaft wachsen und reifen kann. In Deutschland müssen unsere Bemühungen vor allem den Christen lutherischen, reformierten Bekenntnisses gelten. Zugleich behalten wir dabei Brüder und Schwestern in den orthodoxen Kirchen im Blick, auch wenn sie vergleichsweise weniger zahlreich sind. Die Welt darf von allen Christen ein geeintes Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Erlöser der Menschheit, erwarten. Ökumenisches Engagement darf sich daher nicht in gemeinsame Papieren erschöpfen. Es wird sichtbar und wirksam, wo Christen verschiedener Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften inmitten eines zunehmend religiös entfremdeten sozialen Umfeldes sich gemeinsam und überzeugend zu dem vom christlichen Glauben vermittelten Werten bekennen und sie im politischen und gesellschaftlichen Handeln kraftvoll zur Geltung bringen. Lieber Brüder im Bischofsamt, da ich selber aus Deutschland komme, fühle ich mich von den Leistungen wie auch von den Herausforderungen der Kirche unserer Heimat besonders berührt. All das Gute der Kirche in Deutschland kenne ich nicht nur aus eigener Anschauung und Erfahrung, sondern auch, weil mir immer wieder Bischöfe, Priester und andere Besucher aus Europa und aus vielen Teilen der Welt vom tätigen Wohl berichten, das ihnen seitens kirchlicher Stellen und Personen zuteil wird. Für all das, wie besonders auch für den Treuendienst so vieler Priester, Diakone, Ordensleute und hauptamtlicher kirchlicher Mitarbeiter in nicht immer einfachen pastoralen Verhältnissen, möchte ich meinen herzlichen Dank und meine Anerkennung aussprechen. Ebenso bin ich aufrichtig dankbar, dass nach wie vor zahlreiche Christen bereit sind, sich in Pfarrgemeinden und Diözesen, Vereinigungen und Bewegungen zu engagieren und als gläubige Katholiken in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund teile ich mit euch die feste Hoffnung, dass die Kirche in Deutschland noch missionarischer wird und Wege findet, um den kommenden Generationen den Glauben zu vermitteln. Der Herr weiß um eure Treue und euren Eifer und begleitet euch mit seinem Segen und wird euch alle Tage zur Seite stehen. Die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Mutter der Kirche und die Hilfe der Christen, kann euch, dem Klerus und den Gläubigen unserer Heimat die Kraft, die Freude und die Ausdauer erwirken, um die notwendige Aufgabe einer echten Erneuerung des Glaubenslebens mutig und im festen Vertrauen auf den Beistand des Heiligen Geistes anzugehen. Auf ihre mütterliche Fürsprache und auf die Fürbitte aller in unserem Land verehrten heiligen Männer und Frauen erteile ich euch, so wie allen Gläubigen in Deutschland, von Herzen den apostolischen Segen. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc numerus ben seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.